sagen sollte, Frau Grawunder war heute Morgen nicht dabei, als Herr Breker hinterlegt hat, dass man dort beim IDW es für deutlich überlegenswert hält, ob man es nicht schlanker macht, um damit schneller zu sein. Sprich, die Überarbeitung der Assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen zumindest zunächst, ob auf Dauer sei mal eingestellt, rauszuhalten, weil die Fragen um den 290 herum doch so drängend seien, dass es deshalb hilfreich sein könnte, damit voranzumachen. Nichtsdestoweniger Tratz an Sie.
Gut, dann von mir nochmal einen herzlichen guten Tag und danke für die Information. Der Top 8 soll heute zu dem Ziel führen, dass sich Ihnen zum einen die nach Ihrem Beschluss in der 141. Sitzung eingesetzte AG vorstellen möchte, die in der gleichen Sitzung aufgeschobene Frage hinsichtlich der Patenschaft durch ein Mitglied des Rates klären möchte und nochmal kurz mit Ihnen über den Scope des Projektes sprechen möchte. Ich gehe dazu in das Ratspapier 142-8a und komme zunächst einmal zu der Frage, die ich Ihnen schon mal in der 141. Sitzung gestellt hatte, wo aber aufgrund der Abwesenheit von Herrn Hütten und Herrn Barkow keine Entscheidung getroffen wurde, und zwar ob es ein Mitglied des Rates gibt, was gerne die Patenschaft übernehmen möchte.
Wir haben uns heute Morgen mal über die Patenschaft unterhalten und wenn sich denn keiner outet, outet sich keiner.
Gut, dann danke ich Herrn Pape, dass er die Patenschaft übernimmt. Dann haben wir als weitere Mitglieder der AG Herrn Stiebi als Vorsitzenden. Wir werden auch die konstituierende Sitzung am 20.04. bei Herrn Stiebi in Düsseldorf im Hause der KPMG stattfinden lassen. Ich denke, ansonsten muss ich zu den Mitgliedern nur noch sagen, dass uns hinsichtlich des Ausweises der Firma von Herrn Dr. Sänger ein Fehler unterlaufen ist, und zwar hat Wart und Klein firmiert und ist mittlerweile eine AG und keine GmbH mehr. Zum Zeitplan des weiteren Vorgehens ist eigentlich, denke ich, ganz wichtig, im Moment nur zu sagen, dass, wie gesagt, die erste Sitzung der AG am 20.04. stattfinden wird und dass von der Planung her geplant ist, dass es immer so ist, dass das Thema regelmäßig im Rat vorgestellt wird und besprochen wird. Also dass diese Diskussion im Rat nicht nachgelagert der AG-Arbeit sein sollte, entsprechend Ihrer Wünsche, werden wir dann versuchen, dass wir Ende des Jahres einen Exposure-Draft vorliegen haben. Wobei ich jetzt nicht weiß, sollen wir heute dann hinsichtlich des Scopes das aufgreifen nochmal?
Auf jeden Fall. Und daraus möglicherweise Konsequenzen für den Zeitplan.
Genau, dann würde ich das nämlich jetzt auch zur Diskussion stellen. Das heißt also für die Öffentlichkeit nochmal, dass wir nochmal zur Diskussion stellen, die Behandlung der oder die Überarbeitung der DRS 8 und 9, also assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen innerhalb dieses Projektes oder nachgelagert.
Jetzt in meinen Angehörigen, können Sie die Frage nochmal wiederholen?
Ich habe das so verstanden, wir haben doch darüber gesprochen, dass wir möglicherweise aus dem, das wegen der Nummerierung einfacher, derzeitigen DRS 4 und derzeitigen DRS 8 und derzeitigen DRS 9 einen Konzernrechnungslegungsstandard machen wollten. Wir hatten aber ja schon mehr oder minder schmunzelnd festgestellt, dass wenn wir das Ganze mal betitulieren als Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konsolidierungskreis, man eben noch überlegen kann, ob das, was wir unter DRS 8 Associates haben, eben eine Konsolidierung oder aber eine Bewertung ist. Und das könnte aber noch späteren redaktionellen Feinsinnigkeiten zugeworfen werden. Nur, wir können auch sagen, dass wir den derzeitigen DRS 8 Assoziierte und den derzeitigen DRS 9 Gemeinschaftsunternehmen nach ihrer ja bereits erfolgten redaktionellen Anpassung an das BILMOG zunächst mal ruhen lassen, wenn wir denn eben meinen, dass das zum Beispiel dazu beiträgt, dass die Überarbeitung der Konzernrechnungslegungsaufstellungspflicht und dem Vollkonsolidierungskreis dadurch beschleunigt würde, dass wir die anderen beiden Themen rauslassen. Wobei wir meines Erachtens auch heute noch einmal auf die Währungsumrechnung eingehen sollten, denn je nachdem könnten wir auch mit dem schlichten Abräumen der Währungsumrechnung an der Stelle, wenn wir denn meinen, dass das geht, den Scope schon klarer kanalisieren.
Darf ich das nochmal ergänzen, dann auch als Fragestellung, was Sie auf der Folie 5 da auch noch haben, die Bilanzierung latenter Steuern auf Konsolidierungsmaßnahmen. Ich habe nicht den Entschuldigung. Ich war es etwas, sorry. Ich würde das da nicht unbedingt abhandeln. Ich würde denken, es sei denn, ich überschaue es jetzt nicht so ganz, da sind noch ganz spezielle Themen, die im Rahmen der, ich nenne es jetzt mal einfach, des Konzernrechnungslegungsstandards abgehandelt werden müssten, was wir nicht hier in dem latente Steuern EDRS 24 haben. Also ich habe mich offen gesagt, als ich es gelesen habe, ein bisschen gewundert.
Genau, die Liste ist einfach so zu verstehen gewesen. In der Literatur werden als wesentliche Änderungen im Konzernabschluss durch das BILMOG immer diese 5 Punkte dargestellt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, für den 4. Punkt haben wir einen eigenen Standard, nämlich den neuen, der ist latente Steuern. Die ersten 3 Punkte sind meines Erachtens eindeutig im Scope dieses Projektes. Der 5. Punkt, die Währungsumrechnung, war dann halt meine Frage. Bisher hatten wir dafür einen eigenen Standard, der nun aufgehoben ist. Erachten Sie es weiterhin als ein Thema, was einen eigenen Standard benötigt, oder sagen Sie, es ist ein Thema, die Währungsumrechnung, die wir in dem Standard mit ansprechen können? Oder möchten Sie sich im Moment gar nicht zu dem Thema äußern? Das war mehr der Fokus dieser Folie.
Dann fangen wir doch einfach nochmal bei 1 an. 1, die Neufassung von 290, ist eben die Ablösung der Beteiligungsvoraussetzung, insofern die Einführung des schlichten Control-Prinzips, jetzt mal ohne weitere Schnörkel, wie auch immer. Die Änderung der Methoden der Erstkonsolidierung ist klar. Da gehört auch meines Erachtens irgendwo Zeitpunkt und Ähnliches an Regelungen zu, das ist klar. Dann würde ich es aber nicht nur die Bewertung des Geschäfts- oder Firmenwertes nennen, sondern die Bilanzierung. Denn die Aktivierung und zwangsweise Sortierung, Nichtverrechnung mit den Rücklagen und Ähnliches wird meines Erachtens deutlich über die Bewertung, nämlich zu Ansatz, Bewertung und Ausweis führen.
Ich tue mich mit dem Goodwill ein klein bisschen schwer, weil ein Goodwill ja auch im Konzernabschluss nicht nur aus Konsolidierungsmaßnahmen resultiert. Und deswegen ist die Frage, wenn wir jetzt hier einen Standard haben, der Konsolidierung heißt, dann müssen wir die Guidance hier drin ja beschränken auf den Goodwill aus Konsolidierungsmaßnahmen. Dann ist die Frage, wo machen wir dann Goodwills, wenn die aus anderen Geschichten kommen als Konsolidierungsmaßnahmen? Oder aber nennen wir den Standard anders, oder aber schreiben wir hier was zu allen Goodwills hin, obwohl es eigentlich dann nicht in den Scope des Standards passt.
Wie wir das Ganze nachher nennen, sollte Titel zu Inhalt passen, sage ich mal so etwas verkürzt. Wir haben natürlich insofern einen relativen Verschiebebahnhof, als wir ja mehr oder minder zeitgleich mit den Immateriellen anfangen und wir sagen könnten, dass wir den nicht auf dem Wege entstehenden einfach in den DS12-Nachfolger mit reinschieben.
Ich sehe das im Vergleich ähnlich wie Nummer 5 hier, die Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen. Wir haben auch andere Währungsprobleme. Ja. Ich würde aber trotzdem sagen, ich glaube, man würde es erwarten, dass auch von uns, weil ja unsere Hauptaufgabe halt eben GOB, Konzernrechnungssee auch ist, dass dieses Thema dort abgehandelt ist, auch jetzt, ich meine schon von der Einheitlichkeit des Standards, wäre ich eher dafür, das auch in einem Standard abzuhandeln. Bei der Währungsumrechnung bin ich noch vielleicht ein bisschen skeptisch, weil wir da ja doch eine ziemliche Änderung haben. Und ich kann es nicht überblicken, wie problematisch die Diskussion dazu wird. Das ist aber einfach Zeitgründen etc. Also ich meine, dass man Nummer 3 hinsichtlich des Geschäfts oder Firmen jetzt aus Konsolidierung sollte man schon damit abhandeln. Wir können aber vielleicht, manchmal ist das so schön, wenn man streichen kann, haben wir jetzt 4 gestrichen. Also mein Verständnis ist, 4 streichen wir komplett auf jeden Fall. Das handeln wir ja jetzt ab. So, ich verstehe das Argument, aber über die ist die Frage, was die Erwartungshaltung, wie wichtig das ist, und ich finde, das gehört dazu. Also ich finde, man kann schlechten Standard über Konzernrechnungswegen machen, wenn man sich nicht auf den Goodwill irgendwo kapriziert.
Nur es ist heute ja eher üblich, dass Goodwill, gerade die Goodwill-Folgebewertung, nicht unbedingt in einem Standard zur Konsolidierung abgehandelt wird. Weder US GAAP noch IFRS hat das, ja, ne? Weil die eben schon sehen, dass das eigentlich ein Goodwill kann aus einer Konsolidierung entstehen, aber gerade die Folgebewertung hat dann, ja, wenn man sich gerade die Überlegungen mit Reporting Units und Ähnlichem macht, hat die Folgebewertung des Goodwills mit der Akquisition selber ja gar nichts mehr zu tun.
Gegenhalten. Ich zitiere hier einen bekannten Namen, dass bei der ganzen Auslegung des Billmog man auf IFRS zuletzt guckt. Anyway.
Ich bin dafür, die Währungsumrechnung rauszulassen. Ich meine, dass das, was aus der Währungsumrechnung, aus dem 308a oder was auch immer es ist, tendenziell mit Sicherheit Fragen aufwirft. Gar keine Frage. Auf der anderen Seite, die Stichtagsmethode ist bei absolut ja ausgeklammerter funktionaler Währung keine Rocket Science oder sonst irgendwas, und ich dächte, das können wir außen vor lassen.
Es ergibt sich unter Umständen eine Wechselwirkung mit Endkonsolidierungsvorgängen. Wenn ich sage, ich habe eine vollkonsolidierte Tochter und stocke die jetzt ab, behalte aber Kontrolle oder gehe rüber, was noch wahrscheinlich schlimmer ist, in den Equity-Bereich, was passiert dann mit der Währungsausgleichsrücklage?
Das vorab, wir haben immer die Endkonsolidierung im EDS 3 drin, 4 drin gehabt, und ich wäre absolut dafür, die Endkonsolidierung wieder mit drin zu haben.
Da stellt sich dann im Zweifelsfall diese Wechselwirkung, und die ist unter Umständen nicht ganz trivial, wenn man es über Bord geben will. Also ich stimme dir zu, die reine Stichtagsbewertung, die ist easy, aber Bilanzierung der Währungsumrechnungsrücklage im Zusammenhang mit Konsolidierungs- oder gerade mit Endkonsolidierungs- oder Übergangskonsolidierung, das ist nicht so ganz trivial.
Anders auf, wenn die reine Stichtagsumrechnung so einfach ist, dann sollte es auch nicht den allzu größten Aufwand machen, das halt eben mit einzuschließen. Ich überschaue es nicht, was auch für Themen dann doch damit verbunden sind, aber wenn man doch, wie du das anreißt, auf einmal auf gewisse Themen kommen, die also deutlich mit, in dem Fall, Endkonsolidierung kommen, dann frage ich mich, okay, sollte man nicht mal abklopfen, wie viel Zeit und was das kostet und was für Probleme da verbunden sind mit der Währungsumrechnung halt eben.
Also ich sehe auch eher, was ich die Assoziierten und Gemeinschafts nicht mit reinnimmt, und was ich über Währungsumrechnung, würde ich jetzt auch mal sagen, es gehört eigentlich dazu. Und wenn es einfach ist, soll es auch einfach abzuhandeln sein. Und die Punkte kommen, wie du sagst, was mache ich, wenn ich Teile verkaufe oder unter meinen Kontrollschwelle komme.
Ich würde dem nur noch mal gerade entgegenhalten, dass Herr Breker heute Morgen davon gesprochen hat, dass er meinte, das Wesentliche käme aus 290 raus. Und natürlich würden eben die Fragen sich jetzt türmen oder was auch immer. Und wenn uns die Währungsumrechnung um 4 bis 6 Wochen...
Dann nicht, okay. Aber die eine.
Kann man es nicht vielleicht so machen und sagen, im Moment mal lassen wir es drin, es sei denn, es scheint sich doch zu einer komplizierteren Sache zu entwickeln. Ich meine, von den Vorarbeiten muss man jetzt mal rausstellen, was wird da diskutiert, wo werden die Probleme gesehen. Ich betone nochmal, ich überschaue keineswegs alle Probleme, die da vielleicht rauskommen können. Und wenn sich zeigt, allein bei der ersten Durchsicht der abzuhandelnden Probleme, dass es mehr sind, als easy, dann stimme ich auch zu. Dann kann man sie auch rausfallen lassen. Rein aus Zeitgründen. So, damit haben wir dann auch die Joints Ventures draußen. Ne? Ich frage nur noch nach, dass wir Klarheit haben. Bitte, und die? Oh ja, ja.
Das heißt, entgegen den bisherigen Überlegungen würden wir DS 8 und 9 erstmal in Frieden ruhen lassen.
Und zur Währungsumrechnung habe ich das jetzt so verstanden als Auftrag mit, dass ich erstmal eine Übersicht erstelle, wie der Diskussionsstand derzeitig ist und schon mal gucke, auch mit Hilfe der AG eine Themenzusammenstellung zu kriegen, damit sie ein Gefühl für die Kritikhaftigkeit oder Problematik des Themas bekommen.
Ich habe vielleicht einen Vorschlag. Ich weiß nicht, ob man mit Herrn Stevie jetzt schon mal gesprochen hat oder Sie mit ihm gesprochen haben oder wie auch immer. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir zu dritt mal eine Konferenz machen und im Vorgeplänkel der nächsten Sitzung, 20. April, da ist ja noch eine gewisse Zeit, also die Telco möglichst relativ schnell, mal abstimmen, wie man die erste Sitzung und die Vorgehensweise abstimmt. Das wäre mein Vorschlag. Und darauf dann aufbauend auch, was wie gesagt als Vorbereitungsarbeiten zu machen ist.
Also wir hatten mit Herr Stiebel und ich hatten uns schon mal so weit verständigt, dass wir in der Woche nach Ostern die Agenda aufstellen wollen für das erste Meeting. Also in 14 Tagen. Dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.